Hallo.
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 Hallo. Herzlich willkommen bei der Sendung Tipkin.
In der Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott.
Und Queerpolitics.
Bei Radio Blau.
In Szene setzen ohne Kompromisse.
Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen bei Tipkin, der Sendung für Queerpolitics, Popfeminismus und Alltagsschrott auf Radio Blau oder als Austausch in anderen Städten. Tipkin läuft alle 4 Wochen live auf Radio Blau auf 99,2. Zum Nachhören findet ihr unsere Sendung als Stream auf radioblau.de und auf Mixcloud unter Tipkin. Dort müsst ihr allerdings auf den Repost-Button gehen. Wir haben heute Carla Steeb, eine der Gründerinnen der Feminist Law Klinik, bei uns zu Gast. Carla wird uns davon erzählen, wie es zur Idee einer solchen Initiative kam, zu welchen Themen sie arbeiten und was sie nötig macht. Auch wird sie uns erzählen, was die Ausbildung der Feminist Law Klinik zur ehrenamtlichen Beraterin alles beinhaltet. Diese hat gerade zum 2. Mal gestartet. Ganz viel Spaß mit dieser Sendung.
Magst du dich uns und unseren Hörerinnen einmal vorstellen?
Ja, hi, ich bin Carla. Ich bin von der Feminist Law Clinic. Ich habe mit 2 Freundinnen zusammen letzten Sommer die Law Clinic mitgegründet und ich studiere gerade in Paris, aber ich komme ursprünglich aus Dresden und bin auch sehr verbunden mit Leipzig, weil ich persönliche Kontakte nach Leipzig habe. Deswegen freue ich mich besonders, heute hier zu sein.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
Kannst du uns was über die Feminist Law Klinik erzählen, seit wann es euch gibt und ob es so einen bestimmten Anlass gab, dass ihr euch gegründet habt, wie es dazu kam?
Ja, sehr gerne. Also die Feminist Law Clinic ist eine Law Clinic erst einmal, das heißt ein Angebot für kostenlose Rechtsberatung von ehrenamtlichen BeraterInnen unter Anleitung von VorjuristInnen. Und das Besondere an der Feminist Law Clinic ist eben, dass sie queerfeministisch ist. Das heißt, dass sie in Themen berät, die von denen besonders Flinter, also Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans, Agender sowie queere Personen betroffen sind. Das heißt, für uns sind das momentan Themen wie sexualisierte Gewalt, Unterhaltsrecht, Selbstbestimmungsrecht, aber da kommen eben auch im Sommer jetzt diesen Jahres noch weitere Themen hinzu, wie zum Beispiel Themen im feministischen Arbeitsrecht, häusliche Gewalt, weitere Themen im Familienrecht, Sorge- und Umgangsrecht und auch zur digitalisierten Diskriminierung. Und wir haben uns gegründet eben aus dem Eindruck heraus, dass es ein unglaublich präsentes Thema ist, sexualisierte Gewalt im eigenen Umfeld, dass es super viele Menschen gibt, die Erfahrungen gemacht haben mit sexualisierter Gewalt und dass wir sogar als Jurastudierende kaum Berührung haben mit diesen strafrechtlichen Normen, keine Ahnung haben zu diesen Themen und wenn FreundInnen zu uns kommen, nicht weiterhelfen können in diesem Bereich. Und ursprünglich war unser Gedanke, okay, wir schauen mal, was gibt es denn schon an Law Clinics in dem Bereich, weil wir aus persönlichen Erfahrungen auch zum Beispiel die Refugee Law Clinic kannten, die es ja auch schon seit Jahren gibt in Deutschland. Und wir dachten, es gibt bestimmt irgendwas in der Richtung. Und wir haben das Internet aufgemacht und geschaut und haben dann feststellen müssen, es gibt nichts in dem Bereich, jedenfalls nicht in Deutschland. Und das war so der Anlass und die Motivation und die ist auch immer noch geblieben bis heute.
Ja, so dachten wir auch so ein bisschen, ne? Also Refugee Law Clinic haben wir schon öfter gehört, ist uns irgendwie so ein Begriff, ist vielleicht auch ein bisschen bekannter, gibt es vielleicht auch einfach schon länger. Und da war die Vermutung halt da, dass ihr euch da vielleicht ein bisschen orientiert habt daran und geguckt habt, was gibt es eben an feministischer Alternative, genau, oder nicht Alternative, aber eben mit einem anderen Schwerpunkt, so, ne? Genau, also das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, was euch so inhaltlich am meisten beschäftigt. Gibt es da vielleicht nochmal so tagesaktuell irgendwas? Also ich könnte mir ja vorstellen, auch sowas wie Paragraph 218 oder so andere Bereiche, die gerade so oben aufliegen oder wo ihr die meisten Anfragen kriegt oder zu welchen Fragen beratet ihr denn am meisten?
Also in unserer Beratung ist es eben so, dass wir in den Themen gebunden sind an das, was wir in der Ausbildung für unsere RechtsberaterInnen auch behandelt haben. Das heißt, wir sind momentan eben beschränkt auf die Themen im Sexualstrafrecht, im Selbstbestimmungsrecht und im Unterhaltsrecht. Und Anfragen aus anderen Bereichen, die wir bekommen, das passiert manchmal. Jetzt zu 2018, da gibt es ja die Beratungsstellen, deswegen da haben wir jetzt noch nicht so viel bekommen, aber die meisten Anfragen, würde ich schon sagen, sind im Sexualstrafrecht zu sexualisierter Gewalt. Und es gibt aber auch einige Anfragen im Unterhaltsrecht und im Selbstbestimmungsrecht. Und genau, beschäftigen tun wir uns aber auch mit anderen feministischen rechtlichen Themen, sei es jetzt auf unserem Instagram oder in Blogbeiträgen, in denen wir die Themen eben aufarbeiten.
Und es gibt doch aber auch Rechtsbereiche, die eben nicht strafrechtlich relevant sind, sondern vielleicht eher nach, keine Ahnung, arbeitsrechtlichen Geschichten oder AGG, keine Ahnung, zivilrechtlich verhandelt werden müssen. Dazu könnt ihr schon auch beraten, oder?
Genau, also wir haben Themen im Arbeitsrecht jetzt beispielsweise in den nächsten Ausbildungskurs mit integriert und der wird eben im Sommer, also im Juli diesen Jahres abgeschlossen sein. Das heißt, ab Juli können wir dann eben auch zu arbeitsrechtlichen Themen und eben auch zu Themen im AGG, das ist explizit mit drin in der Vorlesung, raten.
Ja, wie vielte Durchlauf ist das denn? Also, genau, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hast. Habt ihr erstmal eine Runde Ausbildung gehabt, irgendwie ein Semester lang und beratet sozusagen erst seitdem? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Wir hatten letzten Dezember unseren ersten Ausbildungsdurchgang, damals als Ausbildungswochenende. Da haben wir im Rahmen von einem Wochenende 8 Vorträge gehabt zu verschiedenen Themen. Dann konnten wir im Januar, am 20. Januar, um genau zu sein, unsere Rechtsberatung starten. Und damit ist jetzt das quasi der zweite Ausbildungsdurchgang, der jetzt eben am 11. April gestartet hat.
Blicke, laute Wörter. Für sie sind wir nur noch Körper. Und er hört nicht auf zu diskutieren, als ob er mein Nein nicht gehört hat. Jeder meiner Freundin hat das auch erlebt. Schlüssel in der Faust auf dem Nachhauseweg. Die Berührung in der S-Bahn war nicht aus Versehen. Und er sagt mir, was traust du dich so rauszugehen? Alle 3 Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln. Sag mir, was weißt du davon? Kleine Tropfen in meinem Glas drin, Herz fängt an zu rasen. Sag mir, was weißt du davon? Eine Hand an meinem Arsch, aber alles nur Spaß. Mama hat uns gewarnt, das ist alles normal. Doch was weißt du davon? Ey, bitte sag, was weißt du davon?
AirPods rein, aber AirPods aus. Immer Standort, Pfefferspray, Herz klopft laut. Gucke schlecht gelaunt, Kapuze in die Zopf zum Ziehen. Zeig keine Haare, nie Beine mit Stafford raus. Mädchen vermisst mit gerade 80. Ich jogg nur am Tag. Vorbei an einem Schwarzroll, Koffer im Park. Im Club nicht aufgepasst, fuck, Augenkontakt. Dann eine Viertelstunde Talk, warum es mit uns nicht klappt. Komplett so Agroglas, knallt aus Fliesen. Nacht voll Sirenen, die Hymne von Berlin. Wach morgens auf in einem fremden Treppenhaus. Nur Kraft ist einem zu erzählen, der mir da nicht glaubt. War so angezogen, dass es ihm gefällt. Gib mir nicht die Schuld, die gebe ich mir schon selbst.
Alle 3 Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln. Sag mir, was weißt du davon? Kleine Tropfen in mein Glas drin, Herz fängt an zu rasen. Sag mir, was weißt du davon? Eine Hand an meinem Arsch, aber alles nur Spaß. Mama hat uns gewarnt, das ist alles normal. Doch was weißt du davon? Ey, bitte sag, was weißt du davon?
Falls ihr gerade erst zugeschaltet habt, ihr hört Radio Tipkin und zu Gast heute ist Carla von der Feminist Law Clinic.
Wir sind jetzt gerade beim Thema Ausbildung gelandet. Willst du so ein bisschen was zu der Ausbildung sagen? Also die hat ja gestern angefangen. Was so Inhalt der Ausbildung ist, der Umfang, was es kostet und an wen sich die Ausbildung richtet?
Die Ausbildung zur feministischen Rechtsberatung ist eben offen für alle Interessierten. Das heißt für uns eben ganz explizit, dass wir uns nicht nur an Jurastudierende richten, sondern eben auch an alle Menschen, die eben sich engagieren wollen in dem Bereich. Der Hintergrund dafür ist, dass wir nicht den Eindruck haben, dass Jurastudierende eine große Grundlage bekommen haben, bereits im Jurastudium in den Bereichen, in denen wir eben aktiv sind und deswegen auch in gewisser Weise von Null anfangen müssen, was jetzt zum Beispiel im Sexualstrafrecht die Themen angeht. Und deswegen sind wir dafür alle offen, weil es uns eben wichtiger ist, für Leute, die Interesse haben und die motiviert sind, Raum zu schaffen. Und Teilnahme ist kostenlos, sie findet in Köln statt und auch online. Also die meisten Teilnehmer tatsächlich werden online teilnehmen. Es haben sich jetzt über 1700 Menschen angemeldet, was extrem unglaublich ist. Also damit hätten wir letzten Sommer überhaupt nicht gerechnet. Wir haben auch im Dezember waren wir schon total geflasht von 400 Teilnehmenden. Wir hätten uns auch über 30 Personen gefreut. Deswegen, das ist für uns echt total überwältigend, aber damit gehen natürlich auch viele Herausforderungen einher. Und bei der Ausbildung handelt es sich um eine Ringvorlesung. Das heißt, wir haben verschiedene Vortragende, vor allem aus der Anwaltschaft, die tatsächlich sehr praxisorientiert arbeiten und deswegen auch ihre Vorträge sehr praxisorientiert gestalten können. Und also das Ziel der Ausbildung ist natürlich am Ende RechtsberaterInnen zu gewinnen, die ja unsere MandantInnen in diesen Themen beraten können, aber wir sind grundsätzlich auch offen für Menschen, die einfach nur aus Interesse an der Vorlesung teilnehmen.
Aber sag mal, wenn du sagst, dass alle sich eingeladen fühlen dürfen, dann knüpft ihr die Teilnahme nicht mal an Identität. Es dürfen schon all Gender, alle Menschen einfach die Ausbildung genießen. Macht ja auch Sinn eigentlich.
Genau, also wir sind in der Ausbildung selber zur Rechtsberatung, sind wir wirklich komplett ohne Voraussetzungen. Also es gibt keine Altersvoraussetzungen, es gibt keine Voraussetzungen, was die Ausbildung angeht, was das Gender angeht, nichts dergleichen. Das gilt auch für unsere RechtsberaterInnen, also es können sich dann auch alle Menschen eben qualifizieren. Was wir eben in der Beratung dann selber machen, ist, dass wir es den MandantInnen offenstellen, zum Beispiel, dass sie sagen, okay, ich möchte nicht von Cis-Männern beraten werden und dann versuchen oder dann gehen wir dem eben nach. Das ist auch nicht besonders schwierig momentan, weil wir wenige Cis-Männer haben, die sich bei uns engagieren. Die meisten Menschen sind schon Flinter oder queere Menschen. Aber genau, wir sind da grundsätzlich für alle offen, weil wir es eben auch wichtig finden, dass alle Menschen Teil sind dieser queerfeministischen Bewegung und dass sich alle Menschen mit einbringen. Und genau, insofern, da gibt es gar keine Beschränkungen.
Wie ist das aber? Ihr habt, glaube ich, schon auch vor, das aufzuzeichnen, oder? Also man kann das alles auch so sich zu Gemüte führen, wie man die Zeit dafür findet, tatsächlich.
Genau, also das war uns eben besonders wichtig, dass wir da möglichst wenige Hürden einbauen. Und deswegen sind wir immer bemüht, eben alle Vorlesungen aufzuzeichnen. Es ist diesmal auch so, dass tatsächlich alle aufgezeichnet werden. Das hat im Dezember bei zwei Vorlesungen noch nicht geklappt. Und insofern, die Teilnehmenden an der Ausbildung haben eben jeweils ungefähr 2 Wochen Zeit, sich diese Sachen auch im Nachhinein anzuschauen. Jetzt ist es bei unseren RechtsberaterInnen so, dass wir die Teilnahme auch kontrollieren müssen. Das heißt, man schickt dann Mitschriften ein, aber das ist der Kompromiss, den wir an der Stelle gefunden haben.
Welchen Umfang hatten die Ausbildung? Also die hat jetzt am Freitag angefangen und ist freitags immer 2 Stunden. Aber über wie viele Tage hinweg streckt die sich?
Das ist über das gesamte Sommersemester. Also ich habe nachgezählt, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, aber es müssten 15 Einheiten sein. Und es sind auch nicht nur rechtliche Themen. Also wir haben auch eine Vorlesung beispielsweise zu Awareness. Da geht es dann so um Grundlagen der sensiblen Beratung, was uns eben auch sehr wichtig ist, dass die BeraterInnen da zumindest eine Grundidee haben und wissen, ja, wie sie mit Betroffenen umgehen können. Und im Anschluss gibt es auch noch zusätzliche Schulungen zur Aussagepsychologie und eben eine Einführung in die wirklich praktische Rechtsberatung, weil die Ausbildung ja trotzdem, trotz dass sie von Menschen aus der Praxis gestaltet wird, doch sehr theoretisch bleibt.
Und jetzt hat ja, also haben wir schon gehört, es haben sich richtig viele Leute angemeldet und es hat dummerweise gestern schon angefangen. Also für alle Leute, die jetzt das erste Mal davon hören und sich denken, Mist, irgendwie kann ich da noch mitmachen oder geht das nicht oder wird das wieder angeboten? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Sehr gerne. Also wir planen tatsächlich ab jetzt oder auch für die Zukunft, dass wir jedes Semester eine Vorlesungsveranstaltung anbieten. Es wird wahrscheinlich wieder eine Vorlesungsreihe im Wintersemester, in ähnlicher Weise, wenn das jetzt gut funktioniert diesen Sommer, aber das ist auf jeden Fall fest geplant. Und es ist auch möglich, sich in der Organisation der Feminist Law Clinic selbst schon zu engagieren und dort auch schon die Strukturen kennenzulernen oder die offenen Sprechstunden beispielsweise, die angeboten werden, dort zu hospitieren. Das heißt, das ist auch schon möglich, bevor man eine Ausbildung bei uns gemacht hat.
Genau, also ihr plant diese Ausbildung ja im Rahmen einer Vorlesungsreihe. Also das heißt, es geht ein Semester lang und man könnte denken, dass man davon jetzt auch für sein Jurastudium irgendwas anerkennen lassen kann. Wie ist das denn? Ist das irgendwie bepunktet? Also ich meine nicht, dass es nicht eigentlich schon Motivation genug ist, das alles so zu bekommen, aber vielleicht ist es ja noch mal zusätzlich motivierender dann tatsächlich, wenn man sich das anerkennen lassen kann.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wir arbeiten gerade daran. So viel kann man sagen. Es ist nämlich nicht ganz einfach und sehr unterschiedlich je nach Hochschulen. Also es gibt zum einen die Möglichkeit, eine Schlüsselqualifikation an Unis zu bekommen oder ein Studium Integrale. Und wir haben in vielen verschiedenen Städten beispielsweise Ortsgruppen, die gerade im Austausch stehen mit Prüfungsämtern und versuchen da die Vorlesung oder auch die Mandatsarbeit später, also die Beratungstätigkeit, eben anerkennen zu lassen, aber momentan ist das noch in den Kinderschuhen sozusagen. Das heißt, momentan können wir da leider noch nichts zusagen.
Sexual.
my love too far, then refuse to help me. I was on the edge of something greater than before, but nobody told me. You sexual.
Willst du da noch was zu den Ortsgruppen sagen, die du gerade erwähnt hast? Also wie viele es da gibt, in welchen Städten? Und unterscheiden die sich? Oder
Sehr
wie
gerne.
unterscheiden sie sich?
Genau, also wir sind als Feminist Law Clinic selber eben bundesweit aktiv. Das heißt eben auch, dass unser Beratungsangebot ist beispielsweise online, damit auch tatsächlich alle Menschen aus Deutschland, egal ob sie jetzt aus einer Stadt kommen oder vom Land oder gut angebunden sind oder nicht, eben diese Online-Beratung in Anspruch nehmen können. Aber wir haben eben auch Ortsgruppen in über 20 Städten inzwischen, die vor allem dafür zuständig sind, Beratungsstrukturen und Angebote vor Ort aufzubauen, die aber eben auch Vernetzung machen, beispielsweise zwischen den RechtsberaterInnen und den Aktiven vor Ort, aber eben auch mit anderen Beratungsinitiativen vor Ort. Das heißt, wir versuchen sehr stark, uns auch mit psychosozialen Beratungsstellen zu vernetzen, um da eben, wenn Bedarf besteht, der Mandantin eben Menschen gut auch weiterverweisen zu können, weil das eben ein Bereich ist, den wir nicht selber leisten können. Das gibt insofern also vor allem Unterschiede bei den Ortsgruppen, als dass sich einige erst vor 2, 3 Wochen gegründet haben und gerade noch dabei sind, irgendwie sich zu finden und zu vernetzen und Mobilisationsarbeit zu machen. Und es gibt andere, die sind jetzt schon seit fast einem halben Jahr dabei und die sind selber schon dabei, zum Beispiel Vorträge oder ähnliche Veranstaltungen eben zu organisieren. Und insgesamt sind sie natürlich alle total vielfältig, aber wir haben zumindest eine einheitliche Organisation auf Bundesebene, in der wir eben versuchen, die Ortsgruppen bestmöglich zu unterstützen. Und es gibt auf jeden Fall auch eine Ortsgruppe in Leipzig, die sich bereits zweimal getroffen hat und auch noch auf der Suche ist nach neuen Engagierten, die ja dort teilnehmen möchten und vielleicht auch mal zu einem Screening vorbeikommen möchten und sich die Ausbildung anschauen wollen. Genau.
Jetzt die Kooperation mit psychosozialen Beratungsstellen oder Fachberatungsstellen erwähnst. Ich habe mich eh schon gefragt, wie ihr das macht, wenn ihr so ehrenamtlich aktivistisch unterwegs seid, wo ihr eure Räume herbekommt. Also du hast gesagt, Beratung ist online möglich und ja, wahrscheinlich auch nötig, wenn ja, genau, das für alle möglich gemacht werden soll, aber manchmal ist es ja auch schön, sich analog treffen zu können für eine Beratung. Und ich kenne das auch ein bisschen so, dass manchmal Räumlichkeiten von Fachberatungsstellen genutzt werden für eben mal so eine Sprechstunde. Macht ihr das ähnlich oder wie macht ihr das?
Also, was die Räumlichkeiten angeht, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also einige Ortsgruppen haben beispielsweise Räumlichkeiten in Unis gefunden, die zur Verfügung gestellt werden dafür. Andere sind integriert in andere, ja, queere Projekte, die eben das unterstützen wollen, indem sie Räume zur Verfügung stellen. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es tatsächlich auch geteilte Räumlichkeiten mit anderen Fachberatungsstellen gibt, aber da gab es auf jeden Fall Anfragen und Austausch auch in die Richtung. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich.
Willst du uns noch was dazu erzählen, wer beraten wird und zu welchen Themen beraten wird?
Wer so da, also wer sozusagen eingeladen ist, zur Beratung zu kommen, da werden ja sicher, oder in meiner Vorstellung jetzt vielleicht nicht unbedingt Cis-Männer angesprochen sein. Also vielleicht ist das Beratungsangebot dann eher so ein bisschen eingegrenzt, eingeschränkt, nicht für alle offen.
Also in der Beratung ist es eben so leicht, dass wir die Themen ausgerichtet haben an den Bedürfnissen von flinter und queeren Personen, dass die meisten Menschen, die sich eben bei uns melden, auch dieser Personengruppe entsprechen. Aber grundsätzlich handhaben wir es eben so, dass wir sagen, wenn wir inhaltlich beraten können, das heißt zu den Themen, zu denen wir beraten können, das heißt für uns eben aber auch im Sexualstrafrecht zum Beispiel, dass wir nur Betroffene beraten und keine gewaltausübenden Personen oder auch im Unterhaltsrecht, dass wir dort eben auch schauen, okay, ist die Person jetzt in der Position, Unterhalt zu fordern, und wir beraten dann eher nicht die Seite, die sagt, okay, ich muss hier irgendwie Unterhalt zahlen, ist ja voll doof. Genau, und insofern machen wir da von den Personengruppen gar keine Einschränkungen, aber es ist eben praktisch so, dass sich selten, dass Männer an uns wenden, aber wenn sie betroffen sind in den Bereichen, dann sind sie herzlich auch eingeladen.
Habt ihr dann auch damit zu tun, dass ihr also so mit Anfeindungen oder eben vielleicht Männern, die irgendwie damit nicht einverstanden sind? Also ich meine, es gibt auch hier in Leipzig ein Anwältinnenbüro und ich meine, dass es trotzdem Personen gibt, die das nicht unbedingt wahrhaben wollen, dass sie jetzt nicht zur Klientschaft gehören. Und dennoch versuchen, irgendwie eben in diese Räume zu kommen. Habt ihr da schon Erfahrungen mit gemacht?
Also in Präsenz zum Glück noch nicht. Es ist so, dass wir einen Instagram-Account auch haben, in dem wir auch Infos und rechtliche Infos teilen und auch unser Beratungsangebot teilen, der relativ gut jetzt funktioniert hat die letzten Woche. Und da haben wir natürlich auch immer wieder Personen, die eben unser Angebot nicht gutheißen oder die uns lustige, grenzwertige Kommentare schreiben, also lustig in Anführungsstrichen. Das sind dann tatsächlich so Sachen, die wir sagen, das ist ja Diskriminierung gegen Männer. Dabei steht ja, also wir beziehen uns ja gar nicht auf Männer. So, deswegen, das kommt schon auch vor, aber es hat sich bisher zum Glück auf den digitalen Raum beschränkt.
When it was like -4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. I'm
Hallo, ihr hört Radio Tipkin, der Sendung für Queerpolitik, Popfeminismus und Alltagsschrott. Heute haben wir Carla, eine der Gründerinnen der Feminist Law Klinik, bei uns zu Gast. Carla hat uns schon viel über die Hintergründe der Feminist Law Klinik erzählt und über die Ausbildung der ehrenamtlichen Beraterin. Viel Spaß beim Zuhören.
Können wir euch sonst noch finden, außer auf Instagram? Willst du da noch so ein bisschen Werbung machen, wie wir euch digital finden können?
Genau, also wir sind auf jeden Fall auf Instagram unter @feministlawclinic. Wir sind außerdem auch auf Facebook, ja, auch einfach als Feminist Law Clinic. Und wichtig ist für uns außerdem noch unsere Webseite, feministlawclinic.de. Dort stehen eben auch die ganzen, ja, Hard Facts zur Beratung, in welchen Bereichen wir gerade beraten, wie man sich an die Beratung eben wenden kann. Und dort sind auch noch mehr Informationen.
Findet man da auch, wie man bei euch mitmachen kann? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, wie man euch unterstützen kann?
Genau, also über unsere Website oder Instagram kann man auf jeden Fall immer schreiben, beziehungsweise auf unserer Website ist auch unsere E-Mail verlinkt. Wir sind wirklich immer dankbar über alle Menschen, die mitmachen wollen. Wir haben das eben schon gehabt, das Thema, dass man muss nicht Jura studieren, um bei uns mitzumachen. Man muss auch keine Vorkenntnisse haben. Man muss auch nicht eine bestimmte Arbeitszeit pro Woche zur Verfügung haben. Also das geht sehr nach individuellen Kapazitäten. Und natürlich sind wir als spendenbasierte Organisation immer dankbar auch über finanzielle Unterstützung. Das heißt, man kann beispielsweise Fördermitglied werden oder direkt spenden. Genau, das ist auch alles, die ganzen Infos sind auch auf unserer Webseite diesbezüglich.
Wir haben jetzt schon total viel über euch erfahren und ihr macht super spannende und wichtige Arbeit. Vielleicht hast du noch Dinge, die wir noch nicht angesprochen haben, die du gerne noch loswerden möchtest. Dann wäre jetzt noch Raum dafür, auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Also eine Sache, die ich vielleicht so aus unserer Arbeit teilen kann, die für uns total zentral ist, ist für uns ja auch bei unserer Awareness-Strukturen. Das heißt, dass wir die Feminist Law Clinic eben so gestalten, dass sie einen möglichst sicheren Raum für alle Betroffenen, aber auch für alle Engagierten darstellt, sei es bei Veranstaltungen oder im Verein oder bei der Beratung selbst. Und unser, ja, erklärtes Ziel ist es, dass wir eben immer auf Grenzüberschreitungen, auch die vielleicht auftreten, reagieren und dass wir bei Veranstaltungen vor Ort und online ein Awareness-Team dabei haben oder auch eine Antidiskriminierungsstelle für alle Menschen, die irgendwie bei uns Beratung bekommen haben und die sich mit irgendwas unwohl gefühlt haben. Insofern ist es uns eben auch ein Anliegen, ich habe es vorhin kurz erwähnt auch, dass wir in der Ausbildung selber auch eine Awareness-Schulung integrieren. Das heißt, dass wir den BeraterInnen eben auch, ja, betroffenen sensible Beratungen näher liegen, genau dort eben einen großen Schwerpunkt draufsetzen. Das führt aber natürlich irgendwo auch zu so einem Zwiespalt, den wir eben gerade haben, weil wir möchten diese Strukturen unbedingt auch bei unseren Veranstaltungen und so weiter sicherstellen, dass es diese Strukturen gibt. Und gleichzeitig sind die Menschen, die eben Awareness-Arbeit leisten, häufig Flinterpersonen, die dann sozusagen bei uns ehrenamtliche Arbeit leisten, weil wir sie eben momentan noch nicht bezahlen können. Und das ist so eine der größeren Herausforderungen, die wir eben gerade haben. Wie können wir unsere eigenen Ansprüche, dass wir Menschen eben angemessen entlohnen für die Arbeit, die sie bei uns leisten, damit vereinen, dass wir auch diese Ansprüche haben, dass wir diese Wertestrukturen auch haben wollen. Genau, und deswegen eben auch die Infos, wie man zum Beispiel Fördermitglied werden kann, das ist eben für uns ganz zentral, zumal wir eben momentan leider auch noch nicht gemeinnützig sind. Also sowas, so ein Gemeinnützigkeitsantrag, der dauert leider immer ein paar Monate. Wir sind jetzt seit Anfang des Jahres eingetragener Verein. Und wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres auch gemeinnützig werden. Damit gehen aber auch andere Sorgen und Herausforderungen einher für uns, gerade jetzt in Bezug auch zum Beispiel auf die Kleine Anfrage im Bundestag durch die CDU-Fraktion in Bezug auf gemeinnützige Organisationen. Wir haben es eben auch schon gehabt, dass wir auf unserem Instagram beispielsweise auch Aufklärung zu rechtlichen Themen machen, weil es uns eben ein großes Anliegen ist, zumindest im Kleinen über diese Themen zu reden und aufzuklären, weil wir selbst eben die Erfahrung gemacht haben, selbst im Jurastudium kommt man damit nicht wirklich in Berührung. Und ich denke mal, wenn man schon im Jurastudium nicht damit in Berührung kommt, dann wahrscheinlich auch sonst nicht wirklich. Also welche Themen, so Themen, was ist überhaupt strafbar? Das ist ja relativ ja schwierig irgendwie herauszufinden. Und es gibt auch große Strafbarkeitslücken, über die niemand so wirklich Bescheid weiß und deswegen auch niemand wirklich redet. Und deswegen gibt es keine wirkliche Veränderung. Das ist irgendwie unser Eindruck und deswegen ist es uns da auch ein großes Anliegen, eben viele Sachen auch zu teilen. Ein Beispiel wäre jetzt hier zum Beispiel, es gab jetzt vor kurzem von Janni einen Aufruf, dass man eben Voyeuraufnahmen vollumfänglich strafbar macht. Also das ist ein Paragraph im Strafgesetzbuch, der 184 K StGB, der das im Ansatz ja schon unter Strafe stellt, aber unter bestimmten Voraussetzungen eben nicht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Aufnahmen gemacht werden von einer Person beim Joggen oder ja unter der Dusche, dann fällt das da nicht rein, weil das diese ganz spezifischen Strafrahmen nicht trifft. Und das ist eben eine Strafbarkeitslücke, die ja wo zu wenig drüber geredet wird. Und deswegen ist das super toll, dass es diese Initiative, diesen Aufruf beispielsweise gibt. Und ja, das ist eben unser Anliegen, solche Sachen auch da öffentlich zu teilen, weil sie eben auch ja sonst nicht sich verändern würden vielleicht. Also nicht natürlich nur durch uns. Wir sind nur ein ganz kleines Rädchen im Getriebe. Aber es braucht eben diesen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs für Veränderung. Und das entspricht voll und ganz unserem Satzungszweck. Also wir haben uns eben zum Zweck gemacht, dass wir uns einsetzen wollen für die Hilfe für Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden, sowie die Förderung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Das ist in der Abgabenordnung so ja eng geregelt, aber das ist ja im Grunde unser Zweck. Und trotzdem kommt man jetzt Sorge, sage ich jetzt mal, dass obwohl man sich im eigenen Zweck betätigt, dass das trotzdem als ein parteipolitisches Engagement verstanden werden könnte. Das, was meiner Meinung nach total merkwürdig ist, weil letztendlich setzen wir uns nur dafür ein, dass alle Menschen gleichberechtigt sind. Das hat erstmal mit Parteipolitik, sollte man meinen, nicht so viel zu tun. Genau, und das sind so, ja, Themen, die uns gerade beschäftigen.
Told, watch the sun come up without your hand to hold. I will never.
Also schön, dass du Janni nochmal erwähnt hast, aber ich fürchte, dass das nicht alle mitbekommen haben. Janni kommt auch aus Köln, oder? Es ist sozusagen quasi zufällig der gleiche Ort und Janni ist eine Person, die beim Joggen gefilmt wurde von einem Mann, einem älteren Mann auf dem Fahrrad. Und die sich dann sozusagen erfolgreich, sehr mutig tatsächlich zur Wehr gesetzt hat, indem sie ihn das Fahrrad festgehalten hat und ihn gezwungen hat, die Aufnahme zu löschen und ihn auch dabei gefilmt hat tatsächlich und es dann bei Instagram hochgeladen hat. Ich weiß nicht, ob live, wie auch immer das passiert ist, aber genau, vielleicht kannst du noch mal kurz, das ist das, was ich mitbekommen habe und nur zur Einordnung, da gibt es jetzt einen Aufruf. Habe ich das richtig gehört? Ja.
Genau, also das ist der Hintergrund. Ich weiß zum, also ich weiß vor allem den rechtlichen Hintergrund, dass es eben so ist, dass dieser 184k StGB sehr restriktiv ist. Das heißt, wenn es eben, ich weiß den genauen Wortlaut nicht, deswegen, ich hoffe, es hören nicht allzu viele JuristInnen zu, aber auf jeden Fall ist es so, dass wenn jetzt nicht irgendwie was heimlich gemacht wird oder nicht irgendwie irgendwo drunter gefilmt wird, sondern so ganz offensiv gefilmt wird, dass es dann eben so ein gewisses Verstecken oder eine gewisse Versteckungsabsicht nicht gibt und dass es eben dann keine Strafbarkeit nach diesem 184k gibt. Und das andere Thema ist ja Schutz und Recht am eigenen Bild, was da irgendwie auch mit reinspielt, sollte man meinen. Aber das Kunsturhebergesetz ist da auch restriktiv, wenn die Aufnahmen eben nicht geteilt werden, dann ist es danach eben auch nicht strafbar. Das heißt, obwohl diese Person Janni quasi komplett offensiv gefilmt hat, und offensichtlich, da eine sexualisierende Absicht dahinter hatte, ist eben keine Strafbarkeit gegeben. Und dieser Aufruf, der von Janni gestartet wurde, der zielt eben genau darauf ab, diese Strafbarkeitslücken zu schließen. Und das ist tatsächlich so traurig, wie das ist, nur ein Beispiel von vielen, wo es eben so Strafbarkeitslücken im Strafrecht gibt. Das heißt, ein ganz anderes, ja, Thema, wir auch kritisch in unseren Beiträgen sind, ist die Regelung Nein heißt Nein, die es eben nach deutschem Recht gibt. Also das heißt, bei sexualisierten Übergriffen muss die betroffene Person einen entgegenstehenden Willen äußern und wenn sie das nicht tut, dann ist eben ja die Strafe noch nicht erfüllt. Und das ist total problematisch. Das ist auch aus psychologischer Sicht total problematisch, weil ich weiß den genauen Begriff nicht, aber es gibt einfach dieses Phänomen, dass sehr viele Menschen in so eine Schockstarre geraten. Das heißt, sie sind gar nicht in der Lage, einen entgegenstehenden Willen zu äußern. Und es ist sehr extrem, dass das eben vom Gesetzgeber gefordert wird. Und auch im europäischen Vergleich sehr rückschrittlich tatsächlich, weil Frankreich zum Beispiel hat die Ja-heißt-Ja-Regelung und auch andere osteuropäische Länder, Estland beispielsweise. Also das heißt, da ist Deutschland an vielen Stellen auch hinterher und wir finden, dass man darüber eben offensiv reden muss und das eben auch anstreben muss. Ich meine, ein anderes großes Beispiel, wir hatten vorhin ja 218 kurz erwähnt, ist natürlich auch, dass der überhaupt im Strafgesetzbuch steht, ist ja eigentlich ein, also es ist nicht nur eigentlich, es ist ein Skandal, da ist Frankreich auch weiter, da gibt es das Recht auf Abtreibung in der Verfassung selbst und da könnte sich Deutschland ruhig ja an anderen europäischen Ländern ein bisschen was abgucken.
Zu Janni gibt es auch eine Petition. Den Link zu der Seite packen wir euch in den Ankündigungstext der Sendung. Und auf der Seite werdet ihr weitere Details zu der Situation finden und werdet auf dem Laufenden gehalten, falls es Neuigkeiten gibt.
Sempre sanno cose. avvelenati per tutti i desideri che abbiamo espresso e non si sono avverati, per le aspettative distrutte con uno schioppo di dita, con la vita che ti tira una scuzza e poi un'altra ancora, e ti ricordo ogni giorno dove vieni e ti chiede dove vai, e tu non lo sai, e tu che cazzo ne sai dove vai, ci provi e non sai se ce la fai, siamo ansiosi, lussuriosi, vogliamo tutto e subito perché non abbiamo mai avuto niente e mai ce lo avremo. Facciamo rumore, amiamo, piangiamo, balliamo, abbiamo mille traumi e li affoghiamo.
Ihr hört immer noch Radio Tipkin, die Sendung für Queerpolitik, Popfeminismus und Alltagsschrott auf Radio Blau oder als Austausch in anderen Städten. Heute zu Gast bei uns ist Carla, eine der Gründerinnen der Feminist Law Clinic.
Und deswegen ist es uns eben auch so wichtig, eine mediale Aufmerksamkeit oder vielleicht könnte man sogar sagen, Gegenaufmerksamkeit zu schaffen, weil eben unser Eindruck ist, dass zum Beispiel sexualisierte Gewalt in der medialen Öffentlichkeit zumeist nur im Zusammenhang mit einer Flüchtlings- und Migrationsdebatte gebracht wird, was total unangebracht ist, weil es eben kein migrantisches Problem ist, sondern ein männliches Problem. Und was eben auch dazu führt, dass die Maßnahmen natürlich überhaupt nicht helfen. Also keiner Frau, keiner Flinterperson hilft es, wenn jetzt mehr Flüchtlinge abgeschoben werden. Es geht eben darum, dass sexualisierte Gewalt ernsthaft unter Strafe gestellt wird und dass die Maßnahmen, vor allem auch präventive Maßnahmen, ernsthaft getätigt werden und dass auch zum Beispiel ganz banal, eigentlich sollte man meinen, aber es ist eben nicht der Fall, dass genügend Frauenhausplätze auch zur Verfügung stehen und dass auch sichergestellt wird, dass diese Plätze eben nicht nur auf Cis-Frauen beschränkt werden, sondern eben auch auf andere Personen der Flinter-Community, die eben Bedarf haben an Schutz.
Sag nochmal danke und noch schön, dass ihr diese tolle, wichtige Arbeit macht. Also auch erstaunlich tatsächlich, dass es, also wie du schon gesagt hast, dass es dann nicht schon was gab irgendwie, ne? Mhm. Weil das Problem ist ja nicht neu.
Ja, also ich glaube, also wie ich es mir so ein bisschen erkläre, ich habe es jetzt nicht gesagt, aber Lockenix an sich gibt es ja erst seit 2014. Das heißt, das ist irgendwo auch verständlich, dass das alles noch so im Aufbau ist. Das ist sowieso in so Strukturen, dauert das immer ein bisschen, aber wir waren auch überrascht. Genau.
Gibt es noch andere Law Clinics außer Refugee Law Clinics und die Feminist Law Clinics?
Ja, also es gibt einige, die mehr so einen Rundumschlag machen und vor allem dann so, ja, so Studierenden oder anderen Personen mit wenig Geld unterstützen, zum Beispiel bei Mietrecht und Arbeitsrecht. Und dann gibt es einige, die haben sich so auch so, ja, also so Unternehmensrecht spezialisiert. Das ist dann eher so der studentische Kreis, sage ich jetzt mal. Mietrechts-Law Clinics gibt es auch. Also das sind so eher so alltägliche Themen dann. Oder Seniorenrechtsklinik, beispielsweise in Köln gibt es eine. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil die so da ansetzen bei Menschen, die auch wenig Geld haben in der Regel.
Ja, schön. Gut, dass ich die Frage noch gestellt habe.
Ja. Ja. Okay. Ja, von meiner Seite auch herzlichen Dank. Also ich fand es super spannend. Ich habe davor noch nicht viel über euch gehört und tolle Arbeit. Dankeschön.
Verlangst du einen Stunde?
Your mother's sister's love.